Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Herzlich willkommen bei Funds in 15 Minutes. Ich habe heute zu Gast einen altbekannten und Vertrauten von mir, und zwar Robin Binder von Nao Co-Investment.
Hi David, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr schön. Wie Sie von uns gewohnt sind, in 15 Minuten Neues aus der Welt der Fonds. Und wir fangen direkt damit an. Robin, du hast mit Nao eine Plattform geschaffen, die privaten Anlegern Zugang zu Private Markets verschafft. Also ein Bereich, der bislang eigentlich eher Family Offices, institutionellen, professionellen Anlegern vorbehalten war. Was war letztlich der Moment, in dem du gesagt hast, das muss auch für Retail-Anleger möglich sein?
Ich habe vor meinem Start, also bevor ich Nao gegründet habe, vor rund 3,5 Jahren, war ich Geschäftsführer von einem Family Office. Und da wollten wir eigentlich den Schritt gehen mit dem Family Office von Single Family Office zu Multifamily Office. Und da saß ich zusammen mit dem Vermögenseigentümer, ich seinerzeit Co-Geschäftsführer. Und er hat halt gemeint, hey, lass doch mal mehr Menschen den Service von uns nutzen und daran partizipieren, was für Zugang wir haben zu Investments. Und zum einen fand ich die Idee mit Multifamily Office nicht so spannend für mich persönlich. Und zum anderen habe ich gesagt, komm, da muss doch auch noch mehr drin sein, weil ich selber hatte keinen Zugang. Habe gemerkt, sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die verpassen Chancen durch den fehlenden Zugang zu dem Brot- und Buttergeschäft von Family Office und erzählen halt Alternatives dazu. Und dann kam die Idee, hey, ich möchte eine Plattform gründen. Ich habe gesehen, Brokerage ist gerade Online-Broker, haben den Zugang zu Public Markets, wie ETFs und Aktien revolutioniert die nächsten 3-4 Jahre. Ich habe mir gedacht, es muss doch auch gehen für Private Markets. Und es war so der Startschuss Anfang 2022.
Sehr schön. Wenn du jetzt nur interessierten, aber eben nicht professionellen Anleger einmal erklären müsstest in einem Satz, was macht Nao eigentlich? Wie würdest du das beschreiben?
Du kannst, also der klassische Pitch von mir, du kannst über Nao so einfach in Private Markets investieren wie ein ETF. Mobile First über eine App mit 3 Klicks ab 1 Euro. Und dafür arbeiten wir mit global führenden Private Market Firmen zusammen, die Private Equity, Private Debt, Infrastruktur oder Venture Capital Strategien anbieten.
Cool, cool. Zugang zu Private Markets, da stellt sich immer die Frage, Demokratisierung oder ist jetzt viel mehr Risiko? Ja, so Private Markets waren ja immer bekannt so als die Königsklasse für Profis, sehr illiquide, sehr komplex, hohe Mindestanlagen. So, wie schafft ihr dann eigentlich technisch und regulatorisch, weiß, regulatorisch ist ein Riesenbrett, ja, aber fangen wir vielleicht erstmal mit technisch an, dass diese Welt für Privatanleger geöffnet werden kann?
Also rein technisch, das Wesentliche oder die wesentliche Herausforderung war die Losgrößentransformation. Unverändert, obwohl es regulatorisch auch mit kleinen Minima jetzt möglich ist, hast du trotzdem von den KVGen und den Administratoren relativ hohe Mindestinvestments. Und wir treten über eine technische Aggregation als ein großer Käufer auf. Sprich, du investierst in Euro, ich investiere in Euro, ganz viele Menschen investieren auch in Euro. Dann kommen wir über die Mindestsubscription-Schwelle und mit der treten wir als ein großer Käufer technisch aggregiert auf, sodass wir den Zugang schaffen. Technisch, rein regulatorisch, war der LTIF 2.0, also die Erneuerung des LTIF-Frameworks im Januar 2024 in Kraft getreten. Es war ein riesen Rückenwind für uns, weil mittlerweile sehr, sehr viele neue Player auf dem Plan, alte Player, aber für Retail-Produkte neue Player auf den Plan treten, wieder mittlerweile so der Go-To-Place sind, weil es sehr, sehr wenige Plattformen gibt, die diese Transformation von einem guten Produkt mit institutioneller Qualität zu niederschwelligem Zugang zu Retail schaffen.
Mhm. Wenn du jetzt mit deiner Plattform unterwegs warst, und du warst ja in letzter Zeit sehr visibel am Markt unterwegs, ja, da hast du sicherlich auch die ein oder anderen Kritiker gefunden aus dem Markt, gerade die altgedienten PE- und VC-Manager oder Berater, ja, die immer gesagt haben, hey Mensch, Private Equity ist nichts für Privatanleger, ist zu intransparent, zu illiquide. Hast du da so einen Standard auf den Lippen, wo du sagst, hey, so einen Satz entgegne ich denen?
Also überleg dir nochmal, wie hast du vor 15 Jahren irgendwie einen Index gekauft? Quasi gar nicht. Also da kam auch der große Trend mit, irgendwie Kapitalmärkte für Retail, es gab zwar die Volksaktien, aber irgendwie dann breit diversifiziert zu investieren, gab es ja auch nicht. Und dann kam das ganze ETF-Geschäft und jetzt spürt jeder von ETF und sagt, nee, aber jetzt Private Markets ist dann doch zu viel, nachdem Public Markets demokratisiert, wenn man es so nennen möchte, wurden. Und ich glaube, es hat einfach einen Trend, der sich verändert. Und ich glaube, das eigene Vermögen sollte nicht mehr darüber bestimmen, ob ich Zugang habe oder nicht, sondern eher, ob man sich selber damit beschäftigt oder nicht und für sich selber Mehrwert zieht, wenn man sein Portfolio über den Kapitalmarkt hinaus aufstellen möchte.
Da sind wir beim Thema. Gibt es einen typischen Nao-Anleger?
Statistisch ja. Also so Durchschnittskunde ist leider recht männlich, also wie es klassisch in der Kapitalanlage ist, Ende 30, hat ein Vermögen zwischen 100.000 und 1 Million Euro und möchte über den Kapitalmarkt hinaus diversifizieren. Aber durch den Ansatz von uns kann eigentlich jeder teilhaben, weil wir sehr geringe Minima haben.
Ja, siehst du denn jetzt, wenn wir bei geringen Minima sind, ja, siehst du denn jetzt wirklich jeden Anleger auch als einen Anleger in dieser Anlageklasse oder würdest du behaupten, aus deiner Erfahrung jetzt mit deinen Gegenparteien, man braucht schon eine bestimmte finanzielle, mentale, einen finanziellen, mentalen Reifegrad, um Private Equities oder Private Markets zu verstehen oder überhaupt in diesem Markt Einzug zu finden?
Also aus meiner Sicht ist es kein Produkt von Start. Man sollte jetzt nicht loslegen mit Private Equity oder sogar Venture Capital, wo man in der Regel noch länger gebunden ist. Man sollte schon Erfahrungen gesammelt haben am Kapitalmarkt und dann gemerkt hat, okay, ich weiß, wie die Mechanik funktioniert und ich möchte jetzt mal schauen, was gibt es für andere Produkte mit mehr oder anderen Risikopotenzialen oder mit anderen Korrelationen zu einem Kapitalmarktportfolio. Dann kann es schon Sinn machen, sich die verschiedenen Assetklassen, also von PE über Private Debt bis hin zu Infrastrukturinvestments anzuschauen.
Schauen wir mal einen kurzen Moment auf deine Plattform, ja, zum Thema Produktdesign und Technologie. Ja, ihr kombiniert ja ein Stück weit einerseits die regulatorische Welt, die immer irgendwie mit muss, und andererseits natürlich auch Technologie. Ja, ansonsten säßen wir nicht zusammen. Das ist eine Mischung, mit dem tun sie extrem viele Kapitalverwaltungsgesellschaften oder andere Vertriebsstellen und Wertpapierinstitute extrem schwer. Die kämpfen da mit Medienbrüchen, mit Papierstrecken, mit Schnittstellenthematik und so weiter und so weiter. Habt ihr digital schlussendlich mit Nao anders gemacht? Und warum funktioniert das bei euch?
Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man komplett vertikal geht beim Vertrieb von Private Markets. Das heißt, wir haben Distribution Agreements mit den Fundselfs, den Administratoren. Wir sind direkt an der Infrastruktur. Wir haben das technische Interface. Wir reden auch direkt mit den Endkunden. Und durch das können wir unsere Lösung so darstellen, dass es von Endkunden sehr, sehr digital und seamless ist. Also ein Onboarding dauert 7 Minuten, dann place it and trade mit 3 Klicks ab 1 Euro. Klar, du hast auch die entsprechenden regulatorischen Erfordernisse, wie nach ELTIF Verordnung oder Geeignetheitsprüfung oder auch eine Angemessenheitsprüfung bei anderen Fondsstrukturen. Und im Hintergrund war das schon Pionierarbeit, weil es jetzt sehr, sehr neu ist, grundsätzlich, dass Private Markets depotverwahrfähig sind. Wir haben das von Tag 1 so gedacht, wie kriegen wir es hin, ohne Feeder-Vehikel, ohne die Struktur, wie es früher war, zu co-investieren, Losgrößen zu transformieren und so Zugang zu schaffen zu Private Market Investments.
Bist du unter dem Stichwort Digitalisierung im Vertrieb auch schon mal so in der Vergangenheit an regulatorische Grenzen gestoßen? Also wie weit kann man gehen, ohne dass man nicht mehr compliant ist?
Wir haben das von Tag 1 relativ konservativ bei uns gestaltet, sind auch super beraten. Wir sind ein Top-Anwalt, der selbst die Praxis versteht, auch mit vielen Plattformen schon gearbeitet hat, die jetzt in Public Markets unterwegs sind. Und ich glaube, man sollte ohnehin als Plattform, sollte man immer Chancen und Risiken, mit einem gleich großen Umfang aufzeigen. Und da stehen wir auch dahinter, weil die Leute sollen educated sein, die sollen verstehen, auf was sie sich einlassen. Und dadurch kommen wir auch im Marketing ganz gut klar.
Klasse, klasse. So ein wichtiges Thema, was mich natürlich auch umtreibt, ist, ich sehe auf eurer Plattform, ihr arbeitet ja nicht nur mit Asset Managern zusammen, mit den Herrinnen und Herren der Anlagestrategien, sondern auch tatsächlich mit KVG, die Fonds über eure Plattform anbietet. Ja? Was war denn so für dich der Erwartungshorizont an eine KVG, die mit euch arbeitet? Ja, ging es da um Geschwindigkeit, ging es da um Time-to-Market, Flexibilität oder auch vielleicht irgendwie Innovationsgeist?
Einfach so die Offenheit. Also wir hatten jetzt ein paar Mal schon das Vergnügen, auch in Prospektgestaltung mit einzusteigen. Und klar, also Reaktionszeit, wir denken halt eher in Wochen und nicht in Monaten. Jetzt bei der Company von mir, dass wir jetzt sehr, sehr schnell Entscheidungen wollen, sehr, sehr schnell Produkt bei uns auf der Plattform haben, uns einfach mal testen wollen. Und dass er doch mal Testrates einfach so zulässt. Wenn ich jetzt persönlich einen Trade place über meine Plattform, dann ist ja kein wirkliches regulatorisches Risiko, aber du kannst schon mal loslegen mit einer Trading Chain. Das hängt ja nicht nur an uns. Mhm. Das hängt ja auch noch jetzt zum Beispiel an der Clearstream oder Vestima als Portal, muss die ganzen Accounts eröffnen. Und einfach da ein bisschen Flexibilität, bisschen Offenheit und auch einfach so den Wunsch, etwas innovativer zu sein. Und da verändert sich schon der Markt. Es gibt so Alteingesessene, die tun sich noch etwas schwer, aber gerade die Neueren, die sind da schon sehr geländegängig und auch zukunftsorientiert, weil sie halt relativ rasch vorankommen wollen.
Also würdest du sagen, wenn man mal an den Horizont malt, die KVG der Zukunft, ja, ist das dann jetzt auch echt Tech-Partner oder ist das eher immer noch verstaubter Infrastruktur-Provider, der Rechtsträger im Hintergrund ist?
Ich glaube, es muss Tech-Partner sein. Ich glaube, die gesamte Infrastruktur muss sich verändern, dass es funktioniert. Und wir merken es halt, es gibt sehr, sehr viele eingestaubte Parteien in der kompletten Infrastruktur, die ineffizient und dadurch auch relativ teuer sind und langsam und fehleranfällig. Und es verändert sich schon viel. Und ich glaube, du musst einfach als Plattform, als Distributionsplattform, wo die Infrastruktur einer KVG zwingend notwendig ist für die Abwicklung, da musst du einfach Hand in Hand arbeiten. Und wenn der Vertrieb digitaler wird, muss die Infrastruktur genauso digitaler werden.
Jetzt war dir ja das ganz gut gesagt, aber es war dir ja auch irgendwann mal Start-up. Ja, und hab gemerkt, irgendwie so an den Regulierungen, da stoßen wir nicht nur an Grenzen, sondern irgendwie auch an Kostenblöcke. Da erweist sich ein Stück weit auch als Bremse immer wieder. Ja, Markteintrittsschwellen relativ hoch. Jetzt kennst du ja so ein Stück weit inzwischen auch beide Seiten. Ja, so, wann müsste sich aus deiner Sicht regulatorisch, ja, und auch so mit dem Geschäftsmodell KVG ändern, damit gerade Innovationen, Anlegerschutz, also beide Dinge, die miteinander verzahnt werden müssen, sich irgendwie zusammenspielen?
Ich finde einfach der Austausch. Also als wir gestartet haben, wir hatten auch mehrmals, haben wir unsere Rechtsberater gewechselt. Wie gesagt, bin ich mittlerweile extrem happy mit dem Partner, den wir haben, der sehr praxisnah agiert. Und eine KVG sollte halt auch sehr praxisnah agieren, weil sie kennen sehr das Geschäft, die ganze Abwicklung. Und ich glaube, das sollte alles Hand in Hand gehen. Und dass gerade auch KVG und Startups, die jetzt in den Markt rein wollen, die ja letzten Endes das Geschäft der KVG beleben und auch zukunftsfähig machen, wenn da mehr Hand in Hand arbeitest und mehr Vertrieb hast, sind es mehr für alle da. Und ich glaube, da sollte man sich einfach die Hände reichen. Darf eher kollaborativer sein.
In den 60er, 70er Jahren hat man mal irgendwie gesagt, ein Anschnallgurt, ja, als die ersten kamen, das wird nie Mainstream. Ja, da ist alles irgendwie so, Gottes Willen. Ja, da kommt der Regulierer um die Ecke, sagt, ich muss ich jetzt anschnallen, ja, so eine Pflicht und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust mit deiner Plattform, aber vor allen Dingen auch mit dieser Thematik Private Market Assets für Retail-Anleger, ja, Agenda 2030 sozusagen, ja, oder vielleicht sogar Agenda 2040. Wird Private Markets, wird wirklich ein retailfähiges oder respektive ein Mainstream im Retail-Bereich?
Es hängt ein bisschen davon ab, wie der Markt es umsetzt. Wir sehen uns mit der Plattform schon als eine Art Gatekeeper. Wir haben exklusive Produkte, die für jeden inklusive sind. Jeder kann investieren, keinerlei Eintrittsbarrieren. Mit Blick auf das Vermögen. Aber ich finde, wir als Branche sollten aufpassen, dass auch nur gute Produkte an Endanleger vertrieben werden, dass es keine Enttäuschung gibt. Das gab es ja mehrmals, wegen einer Retailisierung. Das zum einen, und ich glaube nicht für jeden, also nicht für jeden geeignet. Ich habe Menschen, die sich im Kapitalmarkt öffnen, das sind jetzt gerade ungefähr 20%, also sogar ein bisschen weniger in Deutschland. Ich hoffe, dass es mehr werden. Ich glaube, für jeden Anleger, der Erfahrung am Kapitalmarkt gesammelt hat, kann es für die langfristige Es würde einen langfristigen Vermögensaufbau Sinn machen, auch Private Markets beizumischen, einfach durch die Positivaspekte. Aber da ist halt extrem viel Aufklärungsarbeit gefordert und halt auch verantwortungsvoller Umgang durch diesen Zugang durch die Branche von uns.
Der Zugang zur Branche durch euch, ganz, ganz wichtiges Stichwort, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, ja, Vertrauen. Vertrauen spielt schon irgendwie seit Kapitalmarkttheorie Beginn und so weiter eine ganz besonders hohe Rolle. Ihr seid ja letztlich ein digitales Vertriebsmodell. Ja, gibt keinen echten persönlichen Berater. Hier meine Sparkassenfiliale um die Ecke, ja, den kann ich im Zweifel mal anrufen. Ich kann ihn sogar anfassen oder sehen. Ja. Bei euch gehe ich jetzt auf die App, kaufe jetzt Produkt XY, Private Market Asset und so weiter und so fort. Wie würdest du dieses Thema Vertrauen und digitales Vertriebsmodell einschätzen? Wie hat sich das verändert mit Now oder mit der aktuellen Anlegergemeinschaft?
Der Markt verändert sich. Die Zielgruppe von uns, die konsumiert zunehmend digital auch ja, die Informationen. Das heißt, man hat einen Influencer, dem man vertraut, man hat einen Podcaster, dem man vertraut. Man will gar nicht mehr diesen Berater vor Ort haben. Wir denken es trotzdem anders. Also wir wollen schon zugänglicher sein, weil auch deutlich mehr Informationen als der klassische Broker zur Verfügung stellen. So haben wir nicht nur einen Chat und irgendwie einen Blog, sondern wir haben bei unserem Chat immer ein super Service-Level-Agreement, weil der Chat an sich reichlich. Du kannst die Calls buchen mit uns, wir haben physische Events, wir haben Webinare, wir haben einen eigenen Podcast, sodass wir sehr, sehr zugänglich sind und quasi aktiv Informationen rauspushen, sodass man auch irgendwie eine Bindung aufbaut. Und zusätzlich setzen wir sehr, sehr stark auf eine Community-Strategie, dass wir einmal Partner haben, aber auch über unsere Events oder auch über Referrals so Vertrauen aufbauen mit uns als Marke und als Plattform.
Wir sind bei Funds in 15 Minutes ja immer bekannt dafür, dass wir bei 15 Minuten auch Stopp machen, ja, weil der Aufmerksamkeitshorizont der TikTok-Generation aktuell nachlässt. Ja. Deswegen kommen wir zu einem kurzen, knackigen Abschluss. Ja. Und zwar, wir schauen natürlich immer wieder hier in die Zukunft in diesem Podcast und fragen uns immer, Und jetzt ganz konkret in diesem Fall, was würdest du dir denn so wünschen von der Fondsbranche im Speziellen, ja, um die Anlegergeneration, von der du jetzt gesprochen hast, ein Stück weit weder zu verlieren, aber auch abzuholen und mit nach vorne zu bringen?
Gemeinsame edukative Inhalte, hohe Transparenz über das Portfolio, eine sehr, sehr faire Dealflow-Verteilung bei der Allokation, egal ob es ein Profifonds ist oder nicht Profifonds, und einfach Kollaboration mit uns, dass man auch nach außen tritt und sich zeigt und einfach, ja, die Menschen kennenlernen, was ist denn eigentlich ein Fondsmanager? Ist es eine Heuschrecke oder vielleicht auch ein ganz netter Kerl, der eigentlich Unternehmen noch erfolgreicher machen will?
Robin, herzlichen Dank. Das war Funds in 15 Minutes, wie immer kurz und knackig. Heute mit Robin Binder. Hat mir total viel Spaß gemacht. Robin, danke dir für die 15 Minuten und auf bald.
Mir auch. Vielen Dank, David. Bis bald.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.